Wichtigsten Kapitel, die wir diese Woche überhaupt anschauen werden. Es ist das letzte Kapitel, das wir anschauen werden. Und es ist ein Kapitel, das natürlich für viele, viele Christen im Laufe der Geschichte ein sehr wichtiges Kapitel ist. In diesem Kapitel sehen wir einen Abraham, der sehr, sehr schwach ist, aber auch einen Abraham, der sehr, sehr stark ist. Er ist schwach, weil er in einer schrecklichen Notsituation ist. Er ist stark, weil er Gott vertraut, weil er bereit ist, Gott zu gehorchen, was immer das bedeuten soll. Deine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Ich möchte diesem Kapitel folgenden Titel geben: Die letzte Prüfung. Die letzte Prüfung. In einer Prüfung sollte man nicht schwindeln, man ist allein. Man sollte nicht abschreiben vom Nachbarn. In dieser Prüfung kann Abraham nur allein dastehen. Er ist allein. Er hat keine Unterstützung von einem anderen Menschen. Er steht alleine da. Schauen wir uns die Geschichte in vier Teilen an und lassen wir uns ansprechen vom Herrn. Bitte bleiben wir offen für das Wirken des Geistes. Zunächst einmal in den Versen 1 und 2 der schockierende Befehl. Der schockierende Befehl. Vers 1: Es geschah nach diesen Dingen, da prüfte Gott den Abraham. Und er sprach zu ihm: Abraham. Und er sagte: Hier bin ich. Es freut mich, dass Abraham daran gewöhnt ist, dass Gott zu ihm spricht. Er steht Gott immer zur Verfügung. Gott will mit ihm sprechen und Abraham sagt: Hier bin ich, hier bin ich. Er ist bereit, Gott zuzuhören. Vers 2, er sprach: Nimm deinen Sohn, deinen einzigen, den du lieb hast, den Isaak, und ziehe hin in das Land Moria, und opfere ihn dort als Brandopfer auf einem der Berge, den ich dir nennen werde. Das ist der schockierende Befehl. Und merkt euch, wie es aufgebaut ist, der zweite Vers. Er sprach: Nimm deinen Sohn, deinen einzigen, den du lieb hast, den Isaak, und zieh hin und opfere ihn dort. Und ich kann mir vorstellen, dass Abraham diese Worte gehört hat. Ich weiß nicht, wie er sie gehört hat, aber als er sie gehört hat, hat er immer mehr Angst gekriegt. Was kommt jetzt? Nimm deinen Sohn, deinen einzigen, den du lieb hast, den Isaak. Und dann dieser schreckliche Teil des Satzes: Opfere ihn dort als Brandopfer. Sein Traum ist auf einmal zu einem Albtraum geworden. Der Traum war, er hat einen Sohn bekommen. Den Sohn, den Gott ihm versprochen hatte. Und auf einmal ist das ein Albtraum. Er wird diesen Sohn verlieren. Nicht nur das, er muss den Sohn umbringen. Er kann wahrscheinlich kaum mehr denken, oder? Der schockierende Befehl. Aber die Frage ist, warum? Warum handelt Gott so? Zweitens, in den Versen 3 und 4, der ausdauernde Gehorsam. Der ausdauernde Gehorsam. Vers 3, da machte sich Abraham früh am Morgen auf, sattelte seinen Esel und nahm seine beiden Knechte mit sich und seinen Sohn Isaak. Er spaltete Holz zum Brandopfer und machte sich auf und ging an den Ort, den Gott ihm genannt hatte. Das gibt's nicht, oder? Vers 3, früh am Morgen steht er auf. Ich hätte absichtlich vergessen, den Wecker zu stellen. Vielleicht war er schon wach. Vielleicht hat er nicht sehr gut geschlafen. Aber er steht früh auf. Hättest du das gemacht? Ich hätte wahrscheinlich gedacht, es wird sowieso eine lange Reise sein. Ich nehme mir Zeit am Vormittag, mich ein bisschen zu erholen. Früh am Morgen steht er auf. Früh am Morgen fängt er an mit dieser schrecklichen Reise. Das ist Gehorsam. Er zögert nicht, wie der Lot, als er in Sodom war. Früh am Morgen steht er auf. Das ist Gehorsam. Vers 4, am dritten Tag erhob Abraham seine Augen auf, seine Augen und sah den Ort von ferne. Am dritten Tag, also 2,5 Tage lang, ist er unterwegs und sein Sohn Isaac ist neben ihm und der Abraham hat nur einen Gedanken im Kopf. Ich muss diesen Sohn umbringen. Das ist Gehorsam. Er hat nicht die Entscheidung getroffen, während dieser 2,5 Tage umzukehren. Er war bereit, gehorsam zu sein, was immer es kostet, was immer es bedeutet. Aber warum? Warum handelt Gott so? Drittens, in den Versen 5 bis 10. Der erstaunliche Glaube. Der erstaunliche Glaube. Diesen Glauben sehen wir klar, ganz klar in Vers 5. Da sagte Abraham zu seinen Knechten, bleibt ihr mit dem Esel hier. Ich aber und der Junge wollen dorthin gehen und anbeten und zu euch zurückkehren. Es ist ganz klar von Vers 5, er rechnet damit, dass er und Isaak zurückkommen. Im Hebräischen ist es eindeutig. Wir werden zurückkommen zu euch. Das ist Glaube. Das ist für mich was Erstaunliches. Er hat nicht die Kapitel in den Evangelien über die Auferstehung Jesu geschrieben gehabt. Er glaubt, dass er zurückkommen wird mit seinem Sohn. Warum ist er so sicher? Nicht, weil er vorhat, ungehorsam zu sein, sondern weil er überzeugt ist, Gott ist nichts unmöglich. Gott kann alles tun. Vielleicht weiß er nicht ganz, wie Gott wirken wird, aber er ist überzeugt, Gott wird wirken. Das ist der Sohn der Verheißung. Der Napoleon hat einmal einen Plan gehabt, ich weiß nicht genau, wie das ausgeschaut hat, aber es war ziemlich schwierig, die Situation, wo er gesteckt hat. Und er hat das seinen Soldaten oder seinen Generalen erzählt. Und einer hat gesagt, aber das ist unmöglich, mon General. Und der Napoleon hat ihn angeschaut und hat gesagt, unmöglich ist nicht französisch. Das heißt, unmöglich gehört nicht zu meinem Wortschatz. Das Wort unmöglich gehört nicht zum Wortschatz Gottes. Und Abraham hat das gewusst. Das ist gewaltig, oder, dieser Glaube? Hebräer 11, 17 bis 19 möchte ich vorlesen. Ihr habt diese Verse in den Bibelgruppen heute miteinander studiert. Hebräer 11, 17 bis 19. Durch Glauben hat Abraham, als er versucht wurde, den Isaak dargebracht. Und er, der die Verheißungen empfangen hatte, brachte den einzigen Sohn dar, über den gesagt worden war, in Isaak soll deine Nachkommenschaft genannt werden. Indem er urteilte, dass Gott auch aus den Toten erwecken könne, von woher er ihn auch im Gleichnis empfing. Bleibt ihr mit dem Esel, ich aber und der Junge wollen dorthin gehen und anbeten und zu euch zurückkehren. Erstaunlicher Glaube, er ist bereit, Gott zu vertrauen. Lesen wir weiter, Vers 6. Abraham nahm das Holz zum Brandopfer und legte es auf seinen Sohn Isaak. Und in seiner Hand nahm er das Feuer und das Messer, und sie gingen beide miteinander. Da sprach Isaak zu seinem Vater Abraham und sagte, stell dir vor, wie es Abraham gegangen ist, als Isaak das jetzt gesagt hat. Mein Vater, und er sprach, hier bin ich, mein Sohn. Und er sagte, siehe das Feuer und das Holz, wo aber ist das Schaf zum Brandopfer? Da sagte Abraham, Gott wird sich das Schaf zum Brandopfer ersehen, mein Sohn. Und sie gingen miteinander. Und sie kamen an den Ort, den Gott ihm genannt hatte. Und Abraham baute dort den Altar und schichtete. Warum hört er nicht auf? Warum sagt er Gott nicht, können wir nicht darüber verhandeln? Muss das jetzt sein? Er baute dort den Altar und schichtete das Holz auf. Dann band er seinen Sohn Isaak und legte ihn auf den Altar oben auf das Holz. Und Abraham streckte seine Hand aus und nahm das Messer, um seinen Sohn zu schlachten. Vers 8. Gott wird dafür sorgen, dass ein Schaf da ist, dass ein Opfer da ist. Ich glaube, das ist auch Glaube. Ich glaube, er hat nicht wirklich gewusst, was Gott jetzt machen würde, wie Gott jetzt handeln würde, aber er war sich sicher, Gott wird was machen. Aber warum? Warum handelt Gott so? Viertens, in den Versen 11 bis 14, die überraschende Unterbrechung. Die überraschende Unterbrechung. Vers 11, da rief ihm der Engel des Herrn vom Himmel her zu und sprach, Abraham, Abraham, es gefällt mir zweimal schnell. Gott sagt nicht einfach, Abraham, es ist jetzt dringend, er muss jetzt eingreifen. Abraham, Abraham, und ich verstehe schon, warum Abraham sofort sagt, hier bin ich. Oder? Oh, er freut sich, diese Stimme zu hören. Da rief ihm der Engel des Herrn vom Himmel her und zu und sprach, Abraham, Abraham, und er sagte, hier bin ich. Und er sprach, strecke deine Hand nicht aus nach dem Jungen und tu ihm nichts. Tu ihm nichts, Gott greift hier ein. Aber warum? Warum handelt Gott so? Die Antwort ist in der zweiten Hälfte von Vers 12. Denn nun habe ich erkannt, dass du Gott fürchtest, da du deinen Sohn, deinen einzigen, mir nicht vorenthalten hast. Abraham, ich wollte wissen, was dir am wichtigsten ist. Ich oder Isaak? Ich habe gewusst, Isaak ist der Sohn, den du lieb hast. Ich wollte wissen, ob du mich oder ihn mehr liebst. Und jetzt weiß ich. Vers 13, Abraham erhob seine Augen und sah, und siehe, da war ein Widder hinten im Gestrüpp an seinen Hörnern festgehalten. Da ging Abraham hin, nahm den Widder und opferte ihn anstelle seines Sohnes als Brandopfer. Und Abraham gab diesem Ort den Namen, der Herr wird ersehen, von dem man heute noch sagt, auf dem Berg des Herrn wird ersehen. Das ist die letzte Prüfung. Und ich denke, Abraham kriegt ein sehr gut, oder? Ausdauernder Gehorsam, erstaunlicher Glaube, die feste Entscheidung, ich werde Gott vertrauen, ich werde Gott gehorchen, was immer das bedeuten soll. Dieses Ereignis hat drei Dinge, die wir daraus lernen können. Drei Prinzipien, was Glauben betrifft. Und ich hoffe, dass wir sie nicht nur aufschreiben jetzt, wenn wir Notizen überhaupt schreiben. Ich hoffe, dass wir geprägt werden von diesen Prinzipien in der kommenden Woche in den kommenden Jahren. Das erste Prinzip. Glauben heißt, Gott muss die Nummer eins sein in meinem Leben. Glauben heißt, Gott muss die Nummer eins sein in meinem Leben. Abraham, was ist dir am wichtigsten? Ich oder Isaac? Ich denke, Abraham hat die richtige Entscheidung schon in Kapitel 12 getroffen, aber er musste sie immer wieder neu treffen. Und so ist es mit uns. Du bist irgendwann einmal Christ geworden, wenn du Christ bist. Du hast die Entscheidung getroffen, Jesus anzunehmen als deinen Erlöser, der für dich am Kreuz gestorben ist, und ihn auch als Herrn anzunehmen. Du hast gesagt, Jesus, ich werde dir nachfolgen. Das musst du gesagt haben, sonst bist du gar kein Christ. Aber diese Entscheidung musst du immer wieder treffen. Wenn du mir ähnlich bist, ich meine, ich möchte dich nicht beleidigen, aber ich nehme an, dass du mir in dieser Hinsicht ähnlich bist, dann kommst du immer wieder darauf, Jesus ist in dem Punkt oder in dem Punkt nicht Herr. Du kommst immer wieder darauf, ja, ich sage ja, Herr, in vielen Bereichen, aber in diesem Bereich sage ich nein, Herr. Und wir haben das gestern Abend gesehen, nein, Herr, ist ein Widerspruch. Er musste diese Entscheidung immer neu treffen, der Abraham. Und wir müssen diese Entscheidung immer neu treffen. Und ich möchte uns dazu einladen, jetzt, heute Abend, diese Entscheidung neu zu treffen. Gott muss die Nummer eins sein in meinem Leben. Das will ich. Ich möchte nichts mehr lieben als Gott und Jesus. Was ist mir am wichtigsten? Eine Beziehung? Meine Gaben? Meine Gesundheit? Mein Ruf? Meine Freunde? Meine Zukunftspläne? Mein Auto oder irgendetwas, was ich besitze? Mein Erfolg. Diese Dinge sind nicht schlecht, genauso wie Isaac nicht schlecht war. Die Frage ist, was ist mir am wichtigsten? Ich habe einen Freund, der Augenarzt ist, und er hat einige Jahre lang in einem Missionskrankenhaus in Afghanistan gearbeitet. Und ein junger Christ, er war ungefähr 18 Jahre alt. Ein junger Christ ist krank geworden und ist ins Krankenhaus gekommen. Und es hat ziemlich schlecht ausgeschaut mit seinen Augen. Die Krankheit war ziemlich schlimm. Und Jock hat ihm gesagt, du, ich werde versuchen zu operieren. Wenn ich keine Operation durchführe, dann wirst du nicht mehr sehen. Ich muss etwas versuchen, aber ich kann es nicht garantieren, dass es funktionieren wird. Und dieser junge Mann hat gesagt, ja, das verstehe ich schon. Und Jock hat die Operation durchgeführt. Und dann war dieser junge Mann in seinem Bett im Krankenhaus mit den Augen gebunden, einige Tage lang. Und Jock hat ihn jeden Tag besucht. Und dann ist der Tag gekommen, an dem es Zeit war, dass er nicht mehr gebunden war. Und dann hat Job gesagt, okay, schau mal, wie das funktioniert hat. Wie viele Finger siehst du? Und der junge Mann hat gesagt, 4. Wie viele Finger siehst du jetzt? 2. Er wollte so glauben, dass er sehen könnte. Und Job hat ihm gesagt, es tut mir sehr leid. Es ist uns nicht gelungen. Du kannst jetzt nichts mehr sehen. Und der junge Mann hat die Selbstbeherrschung verloren, hat gesagt, ja, weg, ich will nichts mehr mit dir reden. Jock ist gegangen und hat ihn allein gelassen. Und jeden Tag hat Jock versucht, ihn zu besuchen in den nächsten paar Tagen, aber er wollte nichts mit Jock zu tun haben. Er hat nur geschrien und gesagt, raus. Und am dritten Tag hat er darum gebeten, dass Jock ihn besuchen kommt. Und Jock ist ein bisschen unsicher in den Raum gekommen. Und der junge Mann hat einfach anders gewirkt. Hat nicht geschrien, hat irgendwie einen Frieden ausgestrahlt. Und Jock hat gesagt, ja, was ist passiert? Und dieser junge Christ hat gesagt, ich war so, so zornig gegen dich, gegen den Herrn. Aber gestern Abend bin ich so weit gekommen, dass ich so gebetet habe, Jesus, ich liebe dich mehr als meine Augen. Und das hat alles geändert in seinem Leben. Gott muss die Nummer eins sein, wichtiger als alles andere in meinem Leben. Ich stelle mir das so vor, ich sitze an einem Tisch und Jesus sitzt mir gegenüber. Wenn Jesus Herr ist, dann muss ich alles auf den Tisch stellen. Und dann kann Jesus die Entscheidung treffen, was er mit diesen Dingen macht. Einige Dinge wird er mitnehmen, wegnehmen, meine Sünden sowieso. Er ist für meine Sünden gestorben. Viel wird er da lassen auf dem Tisch und er wird sagen, verfüge du über diese Dinge für mich und für mein Evangelium. Aber ich muss alles auf den Tisch stellen. Und es passiert mir oft, dass es mir so vorkommt, ich stelle alles auf den Tisch. Und Jesus schaut mich an und lächelt und sagt, sonst noch etwas? Na ja, es ist nichts Wichtiges. Der lächelt, weil er mich liebt. Und er sagt, Andrew, das müssen wir bereit sein zu tun. Gott muss die Nummer eins sein in unserem Leben. Ist alles auf dem Tisch? Oder hast du noch etwas in deiner Hand? Das ist das erste Prinzip, das ich aus dieser Geschichte lerne. Gott muss die Nummer eins sein in meinem Leben. Das zweite Prinzip, Glauben heißt, Gottes Prioritäten zu haben. Glauben heißt, Gottes Prioritäten zu haben. Die Verse 15 bis 18. Der Engel des Herrn rief Abraham ein zweites Mal vom Himmel her zu und sprach, ich schwöre bei mir selbst, spricht der Herr, deshalb, weil du das getan und deinen Sohn, deinen einzigen, mir nicht vorenthalten hast, darum werde ich dich reichlich segnen und deine Nachkommen überaus zahlreich machen, wie die Sterne des Himmels und wie der Sand, der am Ufer des Meeres ist. Und deine Nachkommenschaft wird das Tor ihrer Feinde in Besitz nehmen. Vers 18, und in deinem Samen werden sich segnen alle Nationen der Erde dafür, dass du meine Stimme gehorcht hast. Alle Nationen. Das ist Gottes Priorität. Abraham hat einen Sohn bekommen, das ist der Isaak. Ist er die Lösung für das Problem der Menschheit? Na, es stellt sich heraus, dass er ein Teil des Problems ist. Isaak hat einen Sohn, den Jakob, auch den Esau. Ist der Jakob vielleicht die Lösung für die Probleme der Menschheit? Nein, er ist auch ein Teil des Problems. Und so geht es weiter durch die Jahrhunderte. Und eines Tages kommt ein Kind auf die Welt. Und dieses Kind ist nicht mehr ein Teil des Problems. Dieses Kind ist die Lösung. Und dieses Kind heißt Jesus. Und eines Tages, so wie Isaac, trägt dieser Jesus das Holz für das eigene Opfer. Und er stirbt. So dass wir aus allen Nationen zu Gott nach Hause kommen dürfen. Aus allen Nationen. Österreich, Deutschland, England, Schottland, die USA, Ungarn, Australien, danke. Aus allen Nationen, weil Jesus am Kreuz gestorben ist. Das ist Gottes Priorität. Das hat schon angefangen in 1. Mose 12. Deswegen hat Gott Abraham berufen. Deswegen ist Jesus gekommen. Deswegen ist der Heilige Geist gekommen. Weil Gott will, dass Menschen aus allen Nationen zu ihm nach Hause kommen. Vers 18, in deinem Samen werden sich segnen alle Nationen der Erde dafür, dass du meine Stimme gehorcht hast. Das ist Gottes größtes Anliegen, dass Menschen aus allen Nationen zu ihm nach Hause kommen. Das ist Gottes Priorität, das ist Gottes Traum, wenn du willst. Es gibt für ihn nichts Wichtigeres. Und Abrahams Berufung ist deine Berufung. Gott will dich segnen und er will dich zu einem Segen machen für die Welt. Millionen Menschen haben nichts von Jesus gehört. Ich werde es noch einmal sagen. 2500 Millionen Menschen haben nichts von Jesus gehört. Und du sagst, Sarah ist meine Schwester. 2500 Millionen Menschen haben nichts von Jesus gehört und du sagst, ich werde mein eigenes Leben planen, was ich machen werde. 2500 Millionen Menschen haben nichts von Jesus gehört und du sagst, ich werde Jesus schon dienen, wenn es mir gefällt. 2500 Millionen Menschen haben nichts von Jesus gehört und du sagst, ich werde schon dabei sein in der ÖSM, aber nur keine Verbindlichkeit. Ja, ich mache mit in der Gemeinde oder in der ÖSM, aber ich werde keine Verantwortung tragen. Leiteteam, na bitte, ich habe anderes Wichtiges zu tun. Millionen Menschen haben nichts von Jesus gehört und du sagst, ja, aber sie brauchen mich eh nicht in der ÖSM. Die ÖSM ist eh, es geht der ÖSM eh gut. Wir haben 20 Mitarbeiter. Wie viele Studenten gibt es an deiner Uni? Wie viele Menschen gibt es in Österreich, die Jesus nicht kennen? Wie viele verlorene Menschen gibt es in dieser Welt? Und bitte, das ist nicht nur Gottes Welt, das ist deine Welt. Abrahams Berufung ist deine Berufung. Betest du, dass andere zu Jesus finden? Bist du bereit zu gehen in andere Länder? Bist du bereit, hier Reisesekretär zu werden? Ich sage es noch einmal, ich bin ganz überzeugt, nicht jeder sollte Reisesekretär werden. Das wäre katastrophal. Aber bist du bereit? Bist du offen? Oder schließt du das von vornherein aus? Sagst du, Herr, ich bin ganz offen für dich, aber das werde ich nicht tun. Kannst nicht machen, wenn du Gottes Prioritäten hast in deinem Herzen. Du musst offen sein. Bist du bereit, dem Herrn zu sagen, ich kann mir das zwar nicht vorstellen, aber wenn du willst, stehe ich zur Verfügung. Hast du so ein Gebet gebetet? Ich bin seit 8 Jahren in Österreich und ich bin seit 1 Jahr voll im Vorstand, als Vorstandsmitglied der ÖSM. Und manchmal denke ich mir, was machen wir falsch? Wo sind die Leute? Glauben heißt, Gottes Prioritäten zu haben. Aber ich sage es noch einmal, wenn Gott was anderes mit dir vorhat, im Berufsleben zu stehen, dann kannst du ihm genauso dort dienen. Aber das ist letztlich nicht deine Entscheidung, wo du ihm dienst. Es ist deine Entscheidung, ob du ihm dienst. Aber er ist der Herr. Am Ende seines Lebens, und das wird keine große Überraschung für uns sein, ist Abraham gestorben. Und wenn Jesus nicht früher zurückkommt, wirst du was Ähnliches am Ende deines Lebens erleben. Und zwar einen Tod. Die Frage ist, wie wird dein Leben ausschauen in der Zwischenzeit? Wird es ein Leben sein, das letztlich um dich dreht? Ich bin der Wichtigste. Oder wird es ein Leben sein, dass du für Jesus lebst? Wirst du nach Gottes Prioritäten leben? Ich komme jetzt zum dritten Prinzip. Das dritte Prinzip: Glauben heißt, die Kraft Gottes in unserer Schwachheit zu erleben. Glauben heißt, die Kraft Gottes in unserer Schwachheit zu erleben. Vers 19. Dann kehrte Abraham zu seinen Knechten zurück, und sie machten sich auf und zogen miteinander nach Beersheba, und Abraham ließ sich in Beersheba nieder. Ich frage mich, wie hat sich der Abraham gefühlt in Vers 19? Er kommt zurück mit seinem Sohn zu den Knechten. Ich nehme an, die Knechte haben überhaupt nichts mitgekriegt, dass was Gewaltiges geschehen ist, oder? Er hat eh gesagt gehabt in Vers 5, wir werden beide zurückkommen, und jetzt kommen sie eh beide zurück. Aber Abraham ist ein anderer Mensch geworden. Abraham ist anders geworden, weil er die Kraft Gottes erlebt hat, gerade in seiner Schwachheit, gerade in der Notsituation, in der er bereit war, gehorsam zu sein und auf Gott zu vertrauen, hat er Gott neu kennengelernt. Ich denke, er ist stark geworden. Missversteht mich nicht, der Abraham ist nach wie vor schwach. Solange die Sarah noch lebt, wird er immer wieder dazu fähig sein, zu sagen, darf ich meine Schwester vorstellen? Aber er ist stark geworden. Dieser schwache Mensch, der auch wie du ist, ein schwacher Mensch, dieser schwache Mensch ist auch ein starker Mensch, weil er Gott neu begegnet ist, weil er bereit war, alles zu geben für Gott. Er hat Gott immer besser kennengelernt, er weiß, dass er in Gottes Hand ist. Dieses Bild ist großartig, oder? Er ist noch immer schwach, aber er ist stark, weil er mit Gott geht und Gott vertraut. Es gibt Freude und Kraft jetzt für die Menschen, die bereit sind, wie Abraham zu sein. Etwas zu wagen für Gott. Ich sage es euch, ich erlebe Gott am meisten, wenn ich bereit bin, ein Risiko einzugehen. Wenn ich bereit bin, etwas zu machen, wo ich mich total überfordert fühle. Ich denke an verschiedene Sommereinsätze zurück, die ich erlebt habe, in England und auch in Österreich. Und ich staune, wie ich gewachsen bin durch diese Sommereinsätze, weil ich etwas gewagt habe für Gott. Ich komme jetzt zum Schluss. Ich habe Angst. Ich habe Angst, dass wir am Ende dieser Woche nach Hause gehen und dass wir nichts wirklich mitnehmen. Vielleicht ein paar Kassetten, vielleicht ein paar Bücher, vielleicht Unterlagen von einem Seminar oder von den Vorträgen. Ich möchte, dass ich als ein anderer Mensch nach Hause gehe. Ich denke, der Herr hat dich angesprochen in der letzten Woche. Ich denke schon, mich hat er sicher angesprochen. Aber es ist wichtig, dass ich Entscheidungen treffe. Wie wird es mit mir weitergehen? Wir haben das Wort Gottes gehört. Bin ich bereit, wichtige Entscheidungen zu treffen? Für die, die Schreibzeug mithaben, möchte ich einige Verse sagen und ich möchte bitten, dass wir uns Zeit nehmen und uns Gedanken darüber machen. Einige Entscheidungen, die wir treffen könnten. Du musst praktisch die Entscheidung treffen, wie das bei dir praktisch ausschauen wird. Kapitel 15, Vers 6. Kapitel 15, Vers 6. Er glaubte dem Herrn und er rechnete es ihm als Gerechtigkeit an. Ich möchte die Entscheidung treffen, ich werde mich freuen über diese Gerechtigkeit, die der Herr mir geschenkt hat. Ich glaube an Jesus und deswegen sieht mich Gott als gerecht. Ich werde mich freuen. Kapitel 16, Vers 2, am Ende von Vers 2. Abraham hörte auf Sarais Stimme. Kennt ihr die Geschichte noch? Sie macht den Vorschlag, er sagt, ja, Schatz. Er war nicht bereit, Verantwortung zu tragen. Ich bin bereit, Verantwortung zu tragen für das Reich Gottes, für das Evangelium. Gibt es jemand da, der bereit ist, eine solche Entscheidung ganz neu zu treffen? Kapitel 17, Vers 3. Da fiel Abraham auf sein Gesicht und Gott redete mit ihm. Kapitel 17, Vers 3. Da fiel Abraham auf sein Gesicht und Gott redete mit ihm. Ich weiß von einigen hier, die die Entscheidung getroffen haben, ich möchte ganz neu mit der Bibel anfangen. Bist du bereit, diese Entscheidung zu treffen? Und es muss konkret sein. Nichts Vages, ja, es wäre nicht schlecht, ein bisschen mehr in der Bibel zu lesen. Du musst konkrete Entscheidungen treffen. Hast du mit jemandem anderen darüber geredet, wie du Hilfe bekommen könntest, so dass du mehr hörst als schaust? Wenn du mehr schaust als hörst, wirst du nie im Reich Gottes zählen können. Bitte, sei nicht ein Schauer, sei ein Hörer. Kapitel 18, Vers 22. Die Männer wandten sich von dort und gingen nach Sodom, der Herr aber blieb noch vor Abraham stehen. Und er sagt, Abraham, willst du was sagen? Er lädt Abraham zum Gebet ein. Willst du hier eine neue Entscheidung treffen? Mehr Zeit mit dem Herrn zu verbringen. Mach kein Gesetz draus, aber du könntest die Entscheidung treffen, 10 Minuten, 15 Minuten, einfach still in der Gegenwart des Herrn zu sein. Vielleicht sind das viel zu wenig für dich, länger dann. Aber er ruft dich ins Gebet, das weiß ich, weil er dich liebt und sich nach Gemeinschaft mit dir sehnt. Kapitel 22, Vers 3. Da machte sich Abraham früh am Morgen auf. Jesus, ich liebe dich mehr als meine Augen, als meinen Ruf, als meinen Beruf, als meine Sünden. Wenn du das machst, wenn du das triffst, diese Entscheidung, dann wirst du etwas erleben. Seine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Die meisten von uns, die da sind, haben 50, 60, 70 Jahre vor sich, wenn der Herr nicht früher zurückkommt. Unglaublich, was der Herr alles mit dir tun kann. Die Frage ist, ist alles auf dem Tisch? Und die zweite Frage, es wäre nicht schlecht, wenn du auch auf dem Tisch wärst. Alles für Jesus. Alles oder nichts. Der Herr sprach zu Abraham, geh aus deinem Land und aus deiner Verwandtschaft und aus dem Haus deines Vaters in das Land, das ich dir zeigen werde. Und ich will dich zu einer großen Nation machen und will dich segnen. Und ich will deinen Namen groß machen und du sollst ein Segen sein. Er hat ihn gesegnet und er hat ihn zu einem Segen für andere gemacht, für dich gemacht. Gott will dich segnen und er will dich zu einem Segen machen. Beten wir jetzt miteinander.